noch eine Sekunde, bis das Bild wieder da ist. Ah, wunderbar. Danke für die Technik da hinten. Okay, guten Morgen. Letzten Sonntag, da hatten wir Besuch von Osvaldo. Osvaldo aus Brasilien. Und der hat uns hineingenommen in sein Herzensthema lebensverändernde Minigruppen. Könnte vielleicht so ausschauen. Und Osvaldo hat erlebt, wie innerhalb von 20 Jahren in gut 2000 Minigruppen über 20.000 Menschen erreicht wurden. Davor waren sie nur eine Gemeinde von 100 Leuten und die war am Schrumpfen. Und dann haben sie also einen großen Prozess gestartet und über 20 Jahre, also 20.000 Leute erreicht. Wahnsinn! Kein Wunder, dass er davon begeistert ist. Osvaldo ist begeistert davon, mit fremden Menschen zusammenzukommen, sie einzuladen, mit ihnen zu essen und eine Beziehung mit ihnen zu starten und sie dann hin zu Jesus zu führen. Und das hat uns auch mit auf den Weg gegeben, dass wir das genauso machen. Zusammen mit dem Bild, wie Petrus auf dem Wasser zu gehen, auf unbekanntes, unbequemes Terrain uns zu wagen. Warum? Weil Jesus es kann und wir das können, was Jesus kann. Ich fand seinen Bericht sehr herausfordernd und natürlich inspirierend zugleich. Und ich habe gemerkt, da wo ich gerade stehe, da bin ich noch nicht da, wo Jesus mich haben möchte. Da ist noch Potenzial. Da geht noch mehr. Und ich hoffe, dir geht es auch so und du bist auch so ein wenig unruhig geworden. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns gebraucht, damit wir zu unseren Nächsten gehen. Was ich mit euch heute anschauen möchte, das knüpft wunderbar an das Thema von letztem Sonntag an. Wieder ein Text aus den Evangelien mit Jesus. Wieder geht es darum, Jesus über die Schultern zu schauen und von ihm zu lernen. Wenn wir mit Jesus in der Bibel unterwegs sind, dann geht es meistens um einen Lebensstil, um Mission. Aber Moment, was heißt denn eigentlich Mission? Das ist ja ein eingedeutschter Begriff. Weiß jemand, was das bedeutet? Sendung. Ja, die Ärzte, die können Lateinisch. Sehr gut. Genau. Das kommt nämlich von Missio, das ist Lateinisch, heißt Sendung. Im Neuen Testament kommt dieses Wort nur als Verb vor, also als Senden. Gott sendet seinen Sohn, der Sohn sendet seine Jünger in die Welt. Mission ist also Gottes Idee und drückt sein Wesen aus. Gott will mit seinen Menschen Verbindung sein. Also sendet er in Jesus selbst in die Welt. Christsein ist also immer missionarisch, weil wir angesteckt sind von Gottes Sehnsucht mit den Menschen. Das kommt auch wunderbar beim Gleichnis vom verlorenen Sohn raus. Ne? Gott hat eine unglaubliche Sehnsucht nach Menschen. Lieber das Mikrofon nehmen. Ja. So viel hampel ich jetzt eigentlich doch nicht rum. Okay, also Gott hat eine unglaubliche Sehnsucht nach den Menschen. Unsere Gesellschaft, die denkt beim Wort Mission vielleicht eher an sowas wie Kreuzzüge oder vielleicht auch die gewaltsame oder teils gewaltsame Missionierung in Amerika, nachdem Kolumbus das ganze Festland dort entdeckt hat. Aber das steht in krassem Widerspruch zu dem, was wir von Jesus über Mission gelernt haben. Der hat nämlich ausschließlich einen friedlichen Ruf zum Glauben vorgelebt. Und diesen friedlichen Ruf ganz ohne Druck, den wollen wir von ihm lernen und seine Liebe weitergeben. Also, Mission heißt Sendung und Gott sendet sich selbst in die Welt. Und wir lassen uns von Gott gebrauchen und von ihm zu seinen Menschen senden. Zu unserem heutigen Text im Lukas-Evangelium Kapitel 5. Ich mache jetzt mal hier weiter, ja? Lukas hat 24 Kapitel. Das heißt, wir sind mit Kapitel 5 relativ am Anfang von Jesu öffentlichem Wirken. Bisher wurde Jesus von einem Großteil der Menge noch recht positiv aufgenommen, denn die waren natürlich begeistert von seinen Wundern, von den Krankenheilungen und seine Worte waren gewaltig. Die Geistlichen wiederum, die waren sich nicht so ganz sicher, ob Jesus in ihrem Team spielt. Die waren da ganz schön herausgefordert. Direkt vor unserem heutigen Abschnitt in Kapitel 5 ist die Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Und da lesen wir zum allerersten Mal, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten das Wort Gotteslästerung in den Mund nehmen. Also da merken wir schon, da ist schon eine gewisse Spannung auf Jesu Missionsreise. Ich lese uns in Kapitel 5, ab Vers 27 nach der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus danach ging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ein kurzer Moment der Stille, um das Gehörte einmal zu verdauen. Vielleicht unter der Fragestellung: Zu wem lässt Jesus sich hier senden? Jesus, öffne du unser Herz und unsere Ohren, dass wir dich sehen, Herr. Amen. Ja, dieser Text, der ist voller Bewegung. Lass ihn uns in drei Teilen anschauen. Mir sind dazu drei Tunwörter, drei Verben eingefallen. Sehen, handeln und feiern. Sehen, handeln, feiern. Versuchen wir uns einmal die Situation vorzustellen. Jesus ist mit seinen engsten Vertrauten durch die Straßen einer Stadt unterwegs und dann kommt er an einer Zollstation vorbei. Also irgendein Häuschen, vielleicht mit so einem Eisengitter davor wie hier auf dem Bild. Wahrscheinlich stand da noch ein römischer Legionär daneben und hat für einen ordnungsgemäßen, störungsfreien Betrieb gesorgt. Was wissen wir denn über Zöllner? Zöllner, die wurden von den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber auch vom Volk verachtet, denn sie standen im Verdacht, das Volk zu betrügen. Das Zollwesen war nämlich so organisiert: Das Römische Reich, das verpachtete so einzelne Zollgebiete, also kleine Stadtteile, zu einem bestimmten Preis. Das heißt, wenn jetzt ein Zolleinnehmer seine Abgaben gemacht hatte, war der Rest für ihn. Und entsprechend war die Versuchung richtig hoch, da noch ein bisschen mehr zu scheffeln in die eigene Tasche rein. Persönliche Bereicherung war da also großgeschrieben. Zum einen wurden sie also vom Volk verachtet, weil sie das Volk betrogen, und zum anderen, weil sie sich ja in den Dienst des Römischen Reiches gestellt hatten, also der Besatzungsmacht. Und somit galten sie ganz und gar als verachtungswürdige Menschen. Unrein, richtige Feinde eigentlich des eigenen Volkes. Ob Levi selbst jetzt zu den Zöllnern gehörte, die Menschen betrogen, das wissen wir nicht. Das steht nicht in diesem Text. Aber was wir wissen, ist, dass Jesus jetzt sich zu diesem Levi aufmacht, ihn am Zollhaus sitzen sieht und ihn anspricht. Und das finde ich auch schon das erste Bemerkenswerte. Wenn ich als Jude jetzt nicht gerade Steuern zu zahlen hätte, dann würde ich ja einen riesen Bogen um dieses Zollhaus machen. Und was macht Jesus? Der geht schnurstracks auf diesen Levi zu. Warum? Jesus sieht. Natürlich auch das, was wir zuerst sehen. Ein Menschen, der mit dem Besatzer zusammenarbeitet. Aber Jesus sieht mehr. Er sieht, dass Levi Hilfe braucht. Er sieht, dass Levi ihn braucht. Er sieht die Bedürftigkeit von Levi. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum Levi denn überhaupt Zöllner wurde? Warum nimmt ein Jude mit dem Namen Levi einen Job an, der ihn bei seinem Volk, seiner Familie, seinen Freunden total verhasst macht. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Der Bibeltext gibt uns auf diese Frage keine direkte Antwort, aber wir merken, dass da ein Bruch in Levis Leben gewesen sein muss, dass er sich auf solch einen Job eingelassen hat. Vielleicht hat er sich mit seinem Elternhaus überworfen. Vielleicht kam er mit dem jüdischen Glauben, wie er zu der Zeit von den Pharisäern und Schriftgelehrten vorgelebt wurde, auch nicht klar. Zu diesem zweiten Gedanken noch eine Erklärung. Wir gehen davon aus, dass Levi der Evangelist Matthäus ist. Denn wir finden diese gleiche Geschichte auch im Matthäusevangelium, bloß dass da Levi schon Matthäus heißt, also den Namen, den ihm Jesus gegeben hat. Und dann machen wir eine spannende Entdeckung im Matthäusevangelium. Denn dort wird das Wort Heuchler so oft benutzt wie in keinem anderen Buch der Bibel. Ganze 14 Mal benutzt Matthäus dieses Wort Heuchler. In der Bibel kommt es in Summe nur 26 Mal vor. Also 14 von 26 Mal im Matthäusevangelium. Und wenn dieser Matthäus dieser Levi ist, dann hatte der ganz offensichtlich ein großes Problem mit der Heuchelei der geistlichen High Society zu dieser Zeit. Er hat offensichtlich erkannt, dass da etwas überhaupt nicht stimmt und das ging ihm mächtig auf den Zeiger. Und das könnte dazu geführt haben, dass er sich von seinem Volk, den Juden, abgewandt hat und sich als Zöllner hat anstellen lassen. Soweit mal die Theorie. Jesus bleibt also bei ihm stehen und er sieht ihn. Er sieht, dass ihm etwas fehlt, echte Beziehungen, Freundschaften, Vertrauen. Was können wir hier von Jesus lernen? Jesus sieht. Er hat einen Blick für die bedürftigen Menschen. Und er geht auf sie zu. Jesus ist immer dort, wo Bedürftige sind. Er ist dort, wo Verlorene sind. Er macht sich auf den Weg zu ihnen, zu den Ausgestoßenen, zu denen, die aus der Mitte der Gesellschaft verdrängt wurden. Und jetzt habe ich einen steilen Gedanken, der mich sehr unruhig gemacht hat. Ich will ihn einmal mit euch teilen. Wenn Jesus also immer dort ist, wo Bedürftige sind und wir uns wünschen, dass Jesus in der Mitte unserer Gemeinde ist, dann heißt das auch, dass eine Kirche, die nicht bedürftig ist, auch nicht erwarten kann, dass Jesus in ihrer Mitte ist. Nehmt das einfach mal mit zum drüber nachdenken. Ich denke da auch gerade noch viel drüber nach. Jedenfalls ist Jesus da draußen, wo es ungemütlich ist, weil er sich vom Geist Gottes dahin senden lässt, auf diesen ungemütlichen Weg. Und genau das dürfen wir ja auch tun. Wir dürfen mit dem Heiligen Geist uns auf diesen ungemütlichen Weg machen, denn ohne den Heiligen Geist werden wir garantiert den gemütlichen Weg wählen. Den Weg des geringsten Widerstandes, so sind wir nun mal. Wir werden uns mit unseren guten, netten Freunden und Verwandten treffen, mit denen abhängen, mit denen wir sowieso gut können, mit denen wir schon immer gut befreundet waren, bei denen wir uns ja auch wohlfühlen. Wir werden uns nicht auf den Weg machen zu denen, die Hilfe brauchen. Und hier kommt jetzt die große Gefahr für dich und für mich. Denn wenn ich nicht mit Menschen unterwegs bin, die Jesu Hilfe brauchen, dann kann es dazu führen, dass ich irgendwann auch nicht mehr das Gefühl habe, dass ich Jesus brauche. Denn um den Nöten von solchen Menschen zu begegnen, da ist es offensichtlich, dass ich Jesu Hilfe brauche. Da bin ich ganz schnell mit meinem Latein am Ende. Natürlich hatte ich es auch nicht in der Schule, das ist natürlich keine gute Voraussetzung. Aber da merke ich, da brauche ich Jesus. Da brauche ich göttliche Inspiration, seine Gegenwart. So können mir also solche Situationen mit anderen Menschen neu bewusst machen, dass ich Jesus brauche. Ich erinnere mich, wie ich vor ein paar Jahren in meiner Rolle als Regionalreferent der Hochschul-SMD mit ein paar Studenten aus Passau unterwegs war. Wir waren dort am Bahnhof. Und Passau ist eine Grenzstadt, das heißt, nächste Haltestelle ist dann in Österreich. Und entsprechend viel Obdachlosenverkehr gab es auch an diesem Grenzbahnhof. Also nicht gerade so eine Wohlfühloase. Und die Studenten, die wollten ganz bewusst raus aus ihrer Komfortzone und hatten sich also diese Gegend ausgesucht rund um den Bahnhof. Und wir haben dort selbstgebackene Plätzchen in Tüten verpackt, verteilt. Und dann war da vorne eine schöne Backaktion. Und dann sind wir da rausgegangen und dann sind wir dort den Menschen begegnet und haben sie angesprochen. Das hat auch mich ganz schön Überwindung gekostet. Wenn dein Gegenüber nach Bier müffelt und dich eigentlich jetzt gar nicht so freudestrahlend willkommen heißt, dann kannst du schon mal ins Grübeln kommen. Doch Jesus sieht tiefer und genau das haben wir auch versucht, mit Jesu Hilfe. Und für die Menschen hat es einen Unterschied gemacht. Da da hat sie jemand gesehen, ist auf sie zugegangen, hat ein Gespräch mit ihnen angefangen, war an ihrem Leben interessiert. Wenn sie wollten, haben wir auch für sie gebetet. Und ich muss sagen, dass ich die längsten Gespräche an diesem Tag mit den Obdachlosen hatte. Nicht mit den Leuten, die schnell rein und rausgehastet sind aus dem Bahnhof. Die haben auch ein Tütchen gekriegt, aber die hatten keine Zeit. Es hat mich bewegt, wie hilflos ich gegenüber der Not dieser Menschen war. Und ich wusste, dass nur Jesus hier grundlegend Veränderung schenken kann. Diese Abhängigkeit, die kam so stark heraus. Und auch die Gebete, die wir gesprochen haben, auch danach, so beim Reflektieren, haben wir richtig gemerkt, ja, solche Gebete aus der Hilflosigkeit heraus, das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt gemütlich morgens beim Frühstück sitzend danke, dass wieder so viel Essen auf dem Tisch steht. Weil irgendwie kommt das ja jeden Tag aufs Neue wieder auf den Tisch. Da brauche ich Jesus nicht. Ende vom ersten Tunwort. Jesus sieht und ist sehr fokussiert auf Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir dürfen das auch sein. Weiter geht es mit Jesus und Levi. Jesus sieht. Ich stelle mir vor, wie sich die Blicke der beiden kreuzen. Und Jesus in Levis Innerstes blickt und alles sieht. Und Levi, der merkt das. Es gibt nichts, was er vor Jesus verstecken kann. Und es gibt nichts, was er vor Jesus verstecken muss. Es ist ein Blick des vollkommen Angenommenseins. Das, was wir vorhin in diesem Lied Gewagte Liebe gesungen haben, das kommt da, glaube ich, auch wunderbar zum Ausdruck. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie Levi in diesem Moment ja, Texte aus diesem Lied singen kann. Voll Freude merkt er, da ist jemand, der sieht mich in meiner ganzen Unvollkommenheit, Schwachheit und nimmt mich vollkommen an. Das ist Jesu gewagte Liebe. Ein Blick des vollkommen Angenommenseins. Uns werden leider keine Emotionen in diesem Bibelabschnitt berichtet, nur Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Und da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi reagiert also sofort auf Jesu Aufruf. Wenn solch ein kurzer Satz ausreicht, um solch eine Reaktion auszulösen, dann muss ganz schön was passiert sein. Was ist passiert? Genau das, was wir letzten Sonntag von Osvaldo mehrmals gehört haben. Da ist jemand Gott begegnet und wurde tief im Innersten berührt. Schauen wir uns das genauer an. Jesus ruft Levi nicht zur Bekehrung auf. Es gibt keine Moralpredigt, keinen Verweis auf die 1000 Verfehlungen seiner Vergangenheit. Nein, Jesus ruft zur Nachfolge auf. Er fordert ihn heraus, ihm nachzufolgen. Bei Jesus geht es um Nachfolge. Der Blick geht nicht in die Vergangenheit, sondern nach vorne auf Jesus, dem wir nachfolgen. Levi begegnet Jesus. Er begegnet Gott und wird tief im Innersten berührt. Bevor er nun von seinem Zollposten aufstand, war in seinem Herzen die Bekehrung vollzogen. Denn die Bekehrung ist der Entschluss, Jesus nachzufolgen. Bildlich gesprochen, ich bin bisher in diese eine Richtung gelaufen und dann mache ich eine Kehrtwende und laufe in eine neue Richtung, in die Jesus-Richtung. Und Levi hat sich entschlossen, in diese Jesus-Richtung zu laufen, Jesus nachzufolgen. Er hat sich bekehrt. Wo stehst du? Bist du schon auf dem Weg der Nachfolge? Wir nehmen also mit, Bekehrung löst Nachfolge aus. Und Nachfolge ist immer aktiv. Da kommt was in Bewegung. Ich komme in Bewegung. Zurück zu Levi in Vers 28. Der kommt auch ganz schön in Bewegung. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. So steht es im Bibeltext. Was lässt Levi zurück? Ganz offensichtlich natürlich seinen Job. Eine fristlose Kündigung an den römischen Besatzer. Wenn Levi hier also alles zurücklässt, heißt das auch, dass wohl dieser Job alles war, was er noch hatte. Eine sehr gute, eine sehr zuverlässige Einkommensquelle. Diesen Halt lässt er jetzt los, um sich ganz an Jesus festzuhalten. Vermutlich wäre es für ihn auch schwierig geworden, in diesen Job nochmal zurückzukehren. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass sein Vorgesetzter nicht damit zufrieden war, dass er so aus heiterem Himmel eine Kündigung auf den Tisch bekommen hatte. Die anderen Jünger, die ja meist Fischer waren, die hatten es viel leichter, in ihren vorherigen Beruf zurückzukehren, haben sie ja auch teilweise gemacht nach Jesu Kreuzigung. Levi aber hatte alles verlassen. Und das ist außergewöhnlich. Und doch ruft Jesus Menschen so, dass sie von einem Moment auf den anderen ihr ganzes Leben ändern. Osvaldo hatte uns von seinem Kumpel erzählt, den er als Schützenhilfe mitgenommen hatte zu einem kleinen Gruppentreffen, wollte er nicht alleine hin. Und dann hat sich dieser Kumpel an diesem ersten Abend bekehrt, zum Entsetzen von Osvaldo. Zum Glück hat Osvaldo ja dann später auch noch zu Jesus gefunden. Aber das passiert, von einem Moment auf den anderen bekehren sich Menschen. Wenn Jesus handelt, wenn er ruft, dann kommt unser Leben in Bewegung, wenn wir diesem Ruf folgen. Jetzt denkst du vielleicht, ich habe nicht vor, meinen guten und sicheren Job aufzugeben. Mit diesen Nachfolgeschichten kann ich eigentlich so gar nichts anfangen. Dann die gute Nachricht für dich, es geht nicht um den Job. Es geht Jesus um viel mehr, wenn er uns ruft. Jesus wünscht sich geöffnete Augen, dass wir uns von der Finsternis ins Licht bewegen können. So heißt es wunderschön in der Apostelgeschichte. Jesus wünscht sich geöffnete Augen, dass wir uns zum Licht, also zu ihm hinwenden können. Jesus denkt da viel größer als ich, als wir das häufig tun. Er wünscht sich, dass wir unsere alten Gewohnheiten hinterfragen und unsere Abhängigkeiten auf den Prüfstand stellen. Und dann, wenn ich alte Gewohnheiten ablege und Abhängigkeiten löse, dann komme ich in Bewegung. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, wenn ich nicht in Bewegung komme, muss ich mich ernsthaft fragen, ob eine Umkehr wirklich stattfand. Den Gedanken finde ich gerade für mich persönlich auch sehr herausfordernd. Aber Jesus ist da sehr deutlich. Er sagt, dass wir unser Leben verändern, unser altes Leben verlassen sollen. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat, sagt Jesus auch im Lukas-Evangelium Kapitel 14. Ziemlich deutlich. Also lasst uns Jesu Worte ernst nehmen. Er will, dass wir ihm allein nachfolgen. Und wenn diese Nachfolge bei dir etwas im Weg steht, dann trenne dich davon. Ob das jetzt dein Beruf ist, große Zukunftspläne, keine Ahnung, ein Haus oder bestimmte Freunde. Die Beziehung zu Jesus ist immer viel wertvoller. Und dafür lohnt es sich, einschneidende Veränderungen vorzunehmen, Entscheidungen zu treffen. Wo ruft Jesus dich? Welche Abhängigkeiten gilt es für dich zu lösen auf diesem Weg der Nachfolge? Komm in Bewegung. Levi trifft solch eine einschneidende Entscheidung. Ja, bei ihm bleibt auch etwas zurück. Doch mit dem Blick auf Jesus hin, auf seine Zukunft mit ihm, ist diese Entscheidung für Levi offensichtlich gar nicht so schwer. Denn was er bekommt, ist für ihn viel, viel mehr wert. Er bekommt Heilung. Heilung vom Ruf des Geldes, Heilung von seinem würdelosen, unreinen Leben als Zöllner, Heilung von seiner Wut auf die geistliche Obrigkeit. Jesus schenkt ihm Heilung und Jesus schenkt ihm Würde. Ende vom zweiten Tunwort. Jesus handelt, Levi handelt und wir dürfen auch handeln. Jetzt haben wir zwei Verse schon geschafft, vier haben wir noch vor uns, aber keine Sorge, die machen wir schneller als die ersten zwei. Im dritten Teil, da geht es ums Feiern. Hier der Text dazu. Levi gibt ein großes Fest. Eingeladen ist Jesus mit seinen Jüngern und die Menschen, die von den Juden als Sünder, als unrein, als würdelos betrachtet wurden. Was wird gefeiert? Levi wollte seine Erfahrung mit Jesus, diese Begegnung mit Jesus nicht für sich allein behalten. Er wollte die anderen teilhaben lassen an dem, was ihm widerfahren ist. Dass ein Mensch von Gott angenommen wurde, dass es das tatsächlich gibt, dass es bei Gott keine würdelosen Menschen gibt. Gemeinschaft mit Jesus, also ganz viele gute Gründe zum Feiern. Und diese Gemeinschaft mit Jesus, die tut so gut. Ein Ort, wo Menschen Platz haben, so wie sie sind und der Blick auf Jesus frei ist. Die geistlichste Sache, die ich tun kann, ist Jesus genießen, ihm nachfolgen und ihn genießen. Warum? Weil sich Jesus das wünscht. Jesus sagt selbst, dass er sich wünscht, dass unsere Freude vollkommen sein soll. Johannesevangelium lesen wir das. Unsere Freude soll vollkommen werden. Starker Anspruch von Jesus. Und finde ich toll, dass er sich das für uns wünscht. Es darf also fröhlich bei uns zugehen. Wir dürfen feiern. Wir dürfen Jesus feiern. Wer hat jetzt an unserem Tisch Platz? Wer hat in unserer Gemeinde Platz? Schon wieder herausfordernde Fragen. Das ist noch einmal eine Erinnerung an das Sehen von Jesus aus dem ersten Teil. Lasst uns doch solche Levi-Begegnungsorte schaffen, bei uns zu Hause und in der Gemeinde. Levi-Begegnungsorte, so wie bei Jesus, da haben alle Menschen am Tisch Platz. Das wiederum passt einigen Pharisäern und Schriftgelehrten nicht, die diese Szene von außen beobachten und ganz anklagend dann eine Stellungnahme einfordern. Trauen sich aber gar nicht, Jesus direkt anzusprechen, sondern wenden sich an die Jünger. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Also die waren stinkesauer. Und wir merken, hier wird ganz stark in Schubladen gedacht. Die Nöte dieser Menschen werden von den vermeintlich geistlicheren Menschen vollkommen ausgeblendet. Zur Seite geschoben. Die denken nur in ihren Schubladen. Rein, unrein. Vorsicht, Falle. Sitzt du gerade mit Jesus am Tisch oder stehst du da draußen bei diesen heiligen Nörglern? Auch da möchte uns der Text zur Stellungnahme auffordern. Und dann kommt Jesu Antwort. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus macht also sehr deutlich, welchen Auftrag er hat. Er will die Sünder zur Umkehr rufen. Darum pflegt er mit Sündern Gemeinschaft, aber nicht Gemeinschaft in der Sünde, sondern eine ganz herzliche menschliche Gemeinschaft. Für die Pharisäer wie für uns stellt sich jetzt die Frage, bin ich gesund oder bin ich krank? Bin ich ein Gerechter oder bin ich ein Sünder? Gibt es überhaupt gesunde Menschen? Und hier geht es jetzt nicht um unsere körperliche Gesundheit, wie jetzt meine Erkältung oder so, sondern hier geht es um die Herzensgesundheit. Kein Mensch ist so gut, dass er vor Gott bestehen kann. Auch ich nicht, auch du nicht. Du magst noch so vorbildlich leben, noch so viele gute Taten vorweisen können. Lass dich nicht von deinem Äußeren, von deinem Werdegang, von deinen Taten täuschen. Wir sind alle auf Gottes Gnade angewiesen, jeden Tag neu. Die gute Nachricht für uns, wenn wir uns diese Bedürftigkeit eingestehen, können wir Jesus begegnen und dann können wir mit ihm unser Leben feiern. Doch da sind wir immer nur einen Schritt von entfernt. Wenn ich sage, Jesus, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich, dann ist er da, dann begegne ich ihm. Zusammenfassung. Jesus sieht die, die Jesus brauchen und er macht den ersten Schritt auf sie zu. Er hat den Fokus auf die Bedürftigen, auf die Ausgegrenzten, auf die geistlich Kranken und macht keinen Bogen um sie. Wir dürfen es ihm nachtun. Zweitens, Jesus handelt und er ruft Menschen in die Nachfolge. Auch wir dürfen in seinem Namen in Aktion treten. Wir dürfen zu Jesus einladen. Und drittens, Jesus feiert die Umkehr, die Menschen feiern Jesus. Auch wir dürfen fröhliche Begegnungsorte schaffen und zu Jesus einladen. Und bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass wir, auch wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, dass wir bedürftig bleiben und dass wir die Begegnung mit Jesus brauchen. Und aus dieser Beziehung heraus mit Jesus, da werden wir gestärkt und bekommen den Fokus zu sehen, zu handeln und zu feiern. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, danke für diesen Text, für diese Begegnung, die wir nachlesen können und dass du so eine vollkommen bemerkenswerte Veränderung in Levis Leben gebracht hast. Eine Umkehr und eine Hinkehr zu dir in die Nachfolge. Und ich möchte dich bitten, dass das für uns auch Vorbild ist, dass wir in Bewegung hin zu dir kommen. Genauso möchte ich dich bitten, dass wir da nicht nur an uns denken, sondern vor allem auch an die, die noch nicht mit dir unterwegs sind. Und dass wir genauso wie Jesus sehen und nicht müde werden, den ersten Schritt auf sie zuzugehen. Dass wir unsere Haustüren öffnen unseren Tisch teilen und Gemeinschaft haben und auf dich hinweisen. Danke für das Zeugnis von Osvaldo letzte Woche, dass Riesenfrucht entsteht, wenn man sich auf den Weg macht zu denen, die wir noch nicht in unserer Gemeinde haben. Lass uns das als Inspiration dienen und als Herausforderung. Herr, mach du uns da geistlich unruhig und schenk du, dass wir in Bewegung kommen. Ganz ohne Druck, sondern mit diesem Blick auf dich hin, der alles so leicht machen kann, wie bei Levi. Schenk, dass wir zurücklassen, was uns abhält, dir nachzufolgen. Und segne du uns auf diesem Weg, Herr. Amen. Lass uns noch zusammen das Vaterunser sprechen und wer kann, darf sich dazu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.